Ich bin der Christoph, das habt ihr schon gehört. Manche kennen mich jetzt schon ein paar Tage, andere sind heute gekommen. Wir wohnen in Slowenien und ja, den Dafi unter anderem, aber ich bleibe jetzt nur mal bei dir. Aber ich kenne noch ein paar mehr von euch durch den vierten Musketier, durch eine Männerbewegung in Österreich, in Kärnten und da bin ich auch dabei. Und von daher kenn ich den Dafi und der Dafi hat mich irgendwann gefragt, ob ich nicht hier dabei sein will. Und ich freue mich, ich glaube, ich habe es auch schon ein paar Mal gesagt, weil irgendwie, ja, ihr seid ja eigentlich keine kleine Gemeinde, gell? Aber es ist trotzdem so was Familiäres hier und das finde ich total schön. Aber wenn du jetzt schon mal 3 Tage hier bist, dann, also ich persönlich merke, langsam kommt die Müdigkeit. Also ich weiß nicht, wie es euch geht. Stellenweise hatte ich gedacht, vielleicht sollte ich mal ins Wasser. Ja, genau. Aber ich habe gehört, die Sonne scheint und die Heizung im Wasser ist auch angestellt. Von daher wird schon. Sehr schön. Also, wir leben jetzt schon seit 25 Jahren in Slowenien. Eigentlich wollten wir für 3 Jahre da sein und wir sind hängen geblieben. 3 Jahre im Praktikum und es hat uns nicht mehr losgelassen. Und manche von euch haben schon gefragt gehabt, wie sieht denn dort so die Situation aus und wie sind die Leute so drauf oder wie glauben die, wie ist die geistliche Situation? Wir haben eine Bekannte und die hat mal den Priester gefragt, den Geistlichen, den Pfarrer quasi, wie würde er denn die geistliche Situation einschätzen von Slowenien? Und der hatte dann gesagt, ja, meine Pfarrei, richtig? Meine Pfarrei, die hat 7.000 Menschen, also 7.000 Leute, die auf dem Papier Christen sind. In Slowenien müsst ihr wissen, da sind die Hälfte, es war ja 70 Jahre auch sozialistisch geprägt oder ungefähr. Das heißt, da ist die Hälfte schon mal so oder so nicht mehr christlich geprägt. Die sind schon mal ganz draußen. Aber dann haben sie noch 7.000. Das heißt, jetzt wären wir ungefähr bei 14.000 Einwohner. Und ein bisschen mehr wahrscheinlich, sagen wir mal 15.000, dann ist es so ein Ort wie Kamnik, in dem wir wohnen. Jetzt wisst ihr, habe ich schon gesagt gehabt, Kamnik ist unser Ort, der ist nördlich von Ljubljana, 15 Kilometer bis 20 Kilometer nördlich von Ljubljana an den Steiner Alpen. Genau, und von diesen 7.000, sagt er dann, haben vielleicht 5% mit uns wirklich zu tun, dass sie dann den Gottesdienst besuchen, zu Weihnachten, zu Ostern. Aber jetzt überlegt mir, von 7.000, 5%, wie viele Leute sind das? 350. Ist die Kirche dann voll? Ja, also du hast den Eindruck, du gehst hin an Weihnachten, an Ostern, die Kirche ist voll. Ja, und da sind doch ganz viele Christen. Da ist ja noch was los. Also wenn ich in meinem Dorf, wo ich aufgewachsen bin, gehen würde, da sind vielleicht noch 16 Leute in der Kirche. Ich weiß jetzt nicht so genau, aber da sind sehr wenig. Also irgendwie hat man ja immer noch das Gefühl, wow, die Kirche ist einigermaßen voll. Und dann sagte er weiter, ja, aber das sind ja nicht die regelmäßigen Besucher. Sondern wenn du die jetzt noch abziehst, die, also für diejenigen, die wirklich regelmäßig kommen, sagen wir mal mehrmals im Monat, ja, das sind vielleicht so 2-3%, sagt er. Ja? Und auf die Frage, was er denkt, wie viele Leute denn wirklich irgendwie eine Beziehung zu Gott haben, dann sagt er ungefähr 1%. Und ich denke, das ist noch hoch. Aber 1%, das heißt, ich kann in Kamnik rumlaufen und von 100 Leuten, die ich anspreche, nur ganz, ganz wenige, noch nicht mal eine Handvoll, die sagen würden, hey, ich habe auch was mit Gott zu tun. Ja? Wie sieht es in Kärnten aus? Wie sieht es in Klagenfurt aus? Was würdet ihr sagen? Ähnlich oder besser oder schlechter? Ähnlich? Schlechter noch. Gut, wir kommen aus dem ländlichen Gebiet, 15.000 Einwohner, gell? Klagenfurt ist eine Hauptstadt. Hauptstadt. Ja. Also, und was wir den Menschen geben können und wollen, ist Hoffnung. Wir wollen Hoffnung geben, wieder in ihr Leben hinein. Wir wollen Perspektive schenken. Und genau das ist jetzt eigentlich heute Morgen mein Ziel. Wir sind die Josefsgeschichte durchgegangen die letzten Tage. Und ich möchte das einfach zusammenführen. Aber ja, ein bisschen bündeln und die Tage abrunden und die Josefsgeschichte noch zu Ende führen. Aber für alle diejenigen, die jetzt heute zum ersten Mal da sind, falls du heute hier bist und zum ersten Mal zuhörst, wir haben in den letzten Tagen einfach darüber geredet, dass Gott eine höhere, eine größere Geschichte mit Josef hatte und gesagt gehabt, das gilt auch für dich. Ja? Also Gott schreibt seine Geschichte. Darum ging es so die ganzen Tage. Und da hatte ich, deswegen habe ich auch den Rucksack jetzt dabei, es dauert jetzt noch ein bisschen. Und vielleicht kann ich auch wieder mal Jungs mobilisieren. Wenn ihr wollt, einer von euch oder zwei Leute. Also, gestern hatten wir das. Ich muss das nur noch ein bisschen entwursteln. Wenn das dein Leben wäre, euer Leben, ich komme gleich auf euch zu, aber bleibt da, es geht ganz schnell. Dann glaube ich, wenn wir unser Leben beginnen, dann haben wir genauso die Vorstellung, wenn wir über unser Leben nachdenken, klar, da gibt es Angst und Unsicherheit, wie wird es werden und so, aber eigentlich wollen wir genau das, nämlich ein gerades Leben. Irgendwie immer irgendwo ein bisschen bergauf und ja, keine Zwischenfälle dort drin. Und leider ist das aber nicht im Leben so. Und jetzt komme ich zu euch. Dazu brauche ich nämlich etwas Größeres, ein bisschen größer, weil unser Leben ist ja nicht so klein. Und wenn ihr jetzt das Ende findet, dann nimmt einer einfach mal das Ende. Und du kannst auf die andere Seite gehen. Vielen Dank, ihr beiden. Super, ich weiß ja jetzt auch gar nicht, wie lang das ist. Aber und ihr merkt schon, hier sind Knotenpunkte drin. Ja, das sind so Wendepunkte in unserem Leben, die wir alle mitmachen. Diese Knotenpunkte können sein, es geht bergauf, es kann aber genauso gut sein, es geht steil bergunter. Und das hatten wir so in Josefs Leben gehabt. Der war erstmal ganz, ganz oben bergauf und hatte im Grunde genommen, war der Lieblingssohn, hatte gute Kleider, hatte alles bekommen, was die Brüder nicht hatten, sah sich selber als den Champ an, würde ich sagen. Hatte dann auch noch Träume und Gott gibt ihm so einen Ausblick, wie sein Leben aussehen kann. Also der war wirklich ganz oben. Und dann kam so dieser erste Wendepunkt und er fiel komplett runter, wurde von seinen Brüdern verraten, verkauft, gehasst, in eine Grube geworfen. Eigentlich wollten sie ihn umbringen. Ja, dumm gelaufen irgendwie. Und dann arbeitet er sich wieder hoch. Und dann kommt der nächste Wendepunkt, auch in deinem Leben wahrscheinlich, und der nächste Wendepunkt. Und dann hast du irgendwie vielleicht mal so eine Phase in deinem Leben, da kommt eins nach dem anderen. Kennt ihr das? So ein Ding nach dem anderen. Und boah, dann geht das Leben plötzlich irgendwie, dann kippt das so weg, ja? Und aber dann zum Glück schenkt dir vielleicht das Leben dann auch wieder so eine lange Phase, wo du wieder dich erholen kannst und berghoch kommen kannst, wie beim Josef, der war dann beim Potiphar in Ägypten und durfte wieder Erfolg haben, durfte sich aufbauen, durfte Vertrauen bekommen. Und es ging eigentlich alles recht gut. Aber wir hatten da schon gesagt gehabt, aber der Josef war halt immer noch Sklave und war noch nicht frei. Und ich glaube, das ist so eine geistliche Sache, auch bei uns. Wir können unser Leben leben und wir sind immer noch Sklaven. Wir können sogar unser Leben gut einrichten, wir können alles haben. Wenn ich mit Leuten rede, im Erstkontakt, was denkt ihr, worüber die Leute reden? Natürlich nur über die guten Seiten in ihrem Leben. Ist ja logisch irgendwie. Gell? Und die versuchen sich darzustellen, genauso wie ich. Ja, was machst du? Ja, wir sind in Karnwick Gemeindegründer. Und wie läuft's? Super. Ja, und wir zeigen erstmal gar nichts von dem, was vielleicht nicht so gut läuft. Ist ja auch gut. Aber dann müssen wir vielleicht mal sagen, das kann doch nicht alles gewesen sein in meinem Leben. Ja, das kann doch nicht alles sein. Es muss doch noch mehr geben. Und welche große Geschichte hat Gott in deinem und in meinem Leben? Wie geht es weiter? Und das war am Freitag, wo ich gesagt hatte, kämpfen wir darüber. Ja, kämpfen wir dafür, dass wir eben nicht Sklave bleiben, sondern in bestimmten Bereichen, wo ich weiß, es geht nicht darum, dass wir was suchen müssen, wo ich weiß, dass ich noch Gefangener bin, da rauszukommen, ja, und irgendwas zu tun und wirklich zu schauen, wo ist Gottes Geschichte eigentlich in meinem Leben. Und es gibt Kämpfe, kommen wir mal hier hin, es gibt Kämpfe, die gewinnen wir, wie Josef. Und wir fallen doch in ein riesen Loch hinein. in ein schwärzeres Loch, wie wir nie erwartet hätten in unserem Leben, plötzlich ganz in Gefangenschaft, im Gefängnis, obwohl wir alles richtig gemacht haben, aber wir sind halt Leute unserer Umstände und unserer Umgebung und wenn andere Fehler machen, dann hängen wir manchmal drin. Ja? Und manchmal können wir Siege einfahren und es läuft doch nicht im Leben. Und so war das bei Josef, aber unsere Geschichte ist ja noch nicht zu Ende. Und jetzt vielen Dank einfach für euch. Danke. Und ja, ihr könnt euch wieder setzen. Ihr wart eine tolle Hilfe. Applaus für euch. Einfach, dass ihr alles ein bisschen wisst, worum ging es jetzt eigentlich. Was geschah in der Josefs-Geschichte? Und vielleicht kannst du dich ja auch schon damit identifizieren. Es gibt wahrscheinlich auch Brüche in deinem Leben. Es gibt wahrscheinlich auch Fragen, die du immer noch hast. Es gibt Wartezeiten in deinem Leben. Es gibt Verletzungen in deinem Leben. Und vielleicht gibt es auch Gefängnisse in deinem Leben immer noch. Gell? Und wo du drin bist und wo du versuchst, rauszukommen. Und gleichzeitig hast du Träume, wie der Josef. Vielleicht wurdest du verraten. Verkauft wahrscheinlich nicht. vermute ich mal. Aber trotzdem vielleicht falsche Anschuldigungen, wo du gar nichts dafür konntest. Ja. Wie schreibt Gott selbst in Brüchen meines Lebens Geschichte? Darum geht's. Wie schreibt Gott selbst in Brüchen meines Lebens Geschichte? Und wie verändert sich dann mein Leben? Wie geht's dann weiter? So, und jetzt habe ich 6 Gründe für heute. Und das ist quasi das, was ich euch mitgeben will. Ich hoffe, es wird nicht zu viel. Also ich mache es ganz kurz. 6 Gründe, warum es sich lohnt, Gott an deiner Seite zu haben. Was ich jetzt komplett noch gucken muss. Genau, Dankeschön. Also 6 Gründe, warum es sich lohnt, Gott an deiner Seite zu haben. Oder 6 Veränderungen in deinem Leben, wenn Gott Geschichte in deinem Leben schreiben darf. Ja? 6 Veränderungen in deinem Leben, wenn Gott Geschichte in deinem Leben schreiben darf. Und wenn du das hören willst, dann bleib hier. Kennt ihr das? Also so oft bei sozialen Medien. Wenn du das hören willst, dann bleib dran. Und jetzt geht's weiter. Ja? Und, also, das Erste ist, ich zähle die einfach mal auf. Ich glaube, wenn Gott Geschichte schreibt, dann lernst du, nicht bitter zu werden. Schauen wir das Erste. Ich glaube, wenn Gott Geschichte in deinem Leben schreibt, lernst du, nicht bitter zu sein. Das Zweite, du wirst einen Blick bekommen für die Nöte anderer in deinem Leben. Wenn Gott Geschichte in deinem Leben schreibt, wirst du einen Blick bekommen für die Nöte anderer in deinem Leben. Das Dritte, du lernst, mit Gott in deinem Leben zu rechnen. Das geschieht nämlich, glaube ich, nicht automatisch, sondern das ist wirklich ein Weg, den wir gehen müssen, damit wir wirklich mit Gott rechnen, auch mit in unserem Leben. Das Vierte, du lernst zu hoffen, aber auch auszuharren. Du lernst zu hoffen, aber auch auszuharren. Und das Fünfte, du lernst, dass Gott es gut mit dir meint und das Leben zum Guten wenden kann. Ja? Und jetzt kommt das Letzte. Du lernst zu vergeben. Das sind alles Punkte aus Josefs Geschichte. Du könntest wahrscheinlich noch viele, viele Dinge mehr dazu sagen, weil du bist ja unterwegs. Du bist ja auch auf dem Weg in deinem Glauben, in deinem persönlichen Glauben. Und du hast selber Erfahrungen gemacht in deinem Glauben mit Jesus. Aber das ist Josefs Geschichte. Und die wollen wir uns ganz kurz anschauen. Also der erste Gedanke, du wirst nicht bitter, sondern du darfst heil werden. Und wir lesen jetzt mal 1. Mose 39, 21 bis 23. Habe ich die gleiche Übersetzung hier. Aber der Herr war mit Josef und verschaffte ihm Gunst und schenkte ihm Gnade vor den Augen des Kerkermeisters. Und der Kerkermeister gab alle Gefangenen, die im Kerker waren, in Josefs Hand und alles, was es dort zu tun gab, geschah durch ihn. Der Kerkermeister kümmerte sich nicht im geringsten um irgendetwas, das Josef in die Hand nahm, denn der Herr war mit ihm und der Herr ließ alles gelingen, was er tat. Das heißt, der Josef wurde nicht bitter. Und für mich ist das nicht selbstverständlich. Wirklich, also ich, manche wissen es von euch schon, ich bin einmal in der Woche im Altersheim. Und ganz am Anfang, am Donnerstag, habe ich gesagt gehabt, du zahlst in dein Leben ein, du investierst in dein Leben und investiert in euer Leben, weil das ist wie eine Bank. Alten Menschen sieht man an, wie sie investiert haben. Ja, man sieht es an. Und es gibt Leute, die lächeln und strahlen und schauen dich an. Und es gibt andere Leute, da hörst du nur ein sarkastisches Wort nach dem anderen. Es ist eben, es kommt darauf an, wie du dein Leben geführt hast. Und wisst ihr was? Wenn du Gott an deiner Seite hast, dann darfst du lernen, nicht bitter zu werden. Weil ich glaube, dass das Leben allen Grund bietet, dass man eben nicht unbedingt begeistert weitergeht. Aber wir haben die Hoffnung, dass wir nicht bitter werden müssen. Und wisst ihr was? Wenn wir uns das hier anschauen, da war halt so ein Kerkermeister und da gibt Josef die Dinge in die Hand und da, wir reden hier vom Kerker in diesen Zeiten, so ein Loch, so ein Ding halt, so ein Drecksloch. Ja? Und die sind da drin und Josef macht einfach weiter. Er hält sich aktiv. Er bleibt dran. Er verzagt nicht. Und das ist so schön umrahmt. Merkt ihr das, wie oft der Herr davor kommt? In diesem Text? Oben und unten. Und in der Mitte steht dann quasi und der Kerkermeister. Aber oben, der Herr war mit ihm. Unten. Der Herr ließ alles gelingen, was er tat. Finde ich faszinierend. Was gibt dir Gott, wenn Gott Geschichte in deinem Leben schreibt? Du wirst nicht bitter. Das Zweite, du wirst einen Blick bekommen für die Nöte und das Leben anderer. Hier nochmal, die größte Gefahr im Leid ist nicht der Schmerz oder nicht nur Schmerz, sondern dass unser Herz hart wird. Hatte ich nochmal aufgeschrieben. Ist ja auch schön, für mich eine Erinnerung. Genau. Und jetzt gucken wir mal weiter. Du wirst einen Blick bekommen für die Nöte und das Leben anderer. Wenn Gott an deiner Seite ist und du ihn einlädst, der Oberste, der Leibwache, betraute Josef mit ihrer Bedienung. Ah, vielleicht komme ich da nochmal dazu. Ich habe nämlich hier mehr. Ich lese euch mal hier vor. Nach diesen Begebenheiten geschah es, dass der Mundschenk des Königs von Ägypten und der oberste Bäcker sich gegen ihren Herren, dem König von Ägypten, versündigten. Da wurde der Pharao zornig über seine beiden Hofbeamten, den obersten Mundschenk und den obersten Bäcker, und er ließ sie in Haft setzen im Haus des Obersten der Leibwache, da wo Josef war, in den Kerker, in dem Josef gefangen lag. Und der Oberste der Leibwache übertrug Josef die Sorge für sie und er diente ihnen und sie waren längere Zeit im Gefängnis. So, das ist jetzt erstmal der Hintergrund, gell? Und jetzt lesen wir mal weiter. Der Oberste der Leibwache betraute Josef mit ihrer Bedienung. Und als sie einige Zeit in Haft waren, hatte jeder von ihnen in derselben Nacht einen Traum mit je eigener Bedeutung. Der Mundschenk und der Bäcker des Königs von Ägypten, die im Kerker gefangen gehalten wurden. Und jetzt kommt's. Am Morgen kam Josef zu ihnen und sah ihnen an, dass sie missmutig waren. Das heißt, was geschieht da eigentlich? Der Josef, der hängt ja selber im Knast da, gell? Im Gefängnis. Und dem geht es ja nicht besser wie allen anderen. Und er aber hat einen Blick für seinen Nächsten, für die anderen Leute, die da sind. Und das war nicht immer so. Ganz am Anfang haben wir gesagt, der Josef sieht nur sich selbst. Der Josef muss wegkommen, nicht auf sich zu schauen, sondern Gott einladen, dass er Geschichte in seinem Leben schreibt. Ja, und ich glaube, das geschieht so. Einen Moment. Ich weiß nicht, ob ihr abends, wir sind ja quasi Männerbewegung, Fütter Musketier, und dann abends sitzt man manchmal ums Feuer herum. Ich versuche das jetzt mal mit einer Taschenlampe. Wenn ihr abends am Feuer sitzt und ins Feuer schaut, was seht ihr dann nicht mehr? Ja, das stimmt. Aber, also, okay, ich mach's nochmal. Wenn ihr abends am Feuer sitzt und ins Feuer schaut und dann hört ihr ein Geräusch und ihr schaut hoch, was seht ihr nicht? Ihr seht gar nichts mehr. Warum? Weil ihr so durch das Licht geblendet wurdet, gell? Und ich glaube, wenn der Scheinwerfer, ist jetzt nur die Taschenlampe, gell? Aber wenn der Scheinwerfer deines Lebens die ganze Zeit auf dich gerichtet ist, weil wen nimmst du nicht mehr wahr? Wen siehst du nicht mehr? Den anderen. Genauso sieht's aus, ja? Und ich glaube, das ist das, was wir lernen müssen und was wir lernen dürfen, wenn Gott Geschichte mit dir schreibt. Nimmst du die Sorgen, die Nöte des anderen wahr? Ja. Reife beginnt dort, wo sich nicht mehr alles nur um sich dreht. So ein Satz, den ich mir aufgeschrieben hatte. Reife beginnt dort, wo sich nicht mehr alles nur um mich dreht. Das Dritte, du lernst mit Gott in deinem Leben zu rechnen. Wer kennt viele christliche Filme von euch? Mal Hände hoch. Ich nicht. Okay, also vielleicht kennt ihr den Film, ich habe wirklich nicht viele geschaut, irgendwie, ich komme halt nicht von irgendeinem christlichen Kontext und auch dann später irgendwie kam es nie so richtig dazu. Aber einen Film habe ich schon geschaut und es ging um ein Football-Team. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Wie heißt denn der Film nochmal? Bitte? Ja, genau, Facing the Giants. Und da gibt es einen Moment, ich wollte jetzt sagen, eine Szene. Ich muss nur immer schauen, wie ich das sage. Szene. Also ein Moment, wo es zu einem Gespräch kommt, wo einer ein Gleichnis erzählt. Und in dem Gleichnis erzählt er, es gab mal zwei Bauern. Kennt ihr das? Es gab mal zwei Bauern und beide Bauern hatten sehnsüchtig gewartet, dass es endlich anfängt zu regnen. Und es hatte schon seit Wochen nicht geregnet. Ist übrigens auch jetzt in Slowenien so gewesen. Es regnete seit Wochen nicht und die Bauern wissen überhaupt nicht, was jetzt hier mit der Saat eigentlich ist. Und sie warteten und warteten. Und beide Bauern sind gläubige Leute und beide stehen jeden Morgen früh auf und beten dafür und vertrauen Gott, dass Gott Regen schenkt. Jeden Morgen. Und jeden Morgen schauen sie aus dem Fenster und gucken, ob es angefangen hat zu regnen. Wer kennt, wie es weitergeht? Der eine geht raus und tut Aussehen im Vertrauen auf Gott und der andere schaut weiter aus dem Fenster und denkt, erstmal muss ja Gott den Regen schenken und dann kann ich auch handeln. So, wer wird Frucht bekommen? Der das sieht. Ja, das war so, wirklich so eindrücklich für mich in diesem Moment. Ja, weil es für mich, da wo ich den geschaut habe, ist ein paar Jahre her, da hieß das eigentlich für mich, okay, ich muss nicht denken, ich müsste die Arbeit von Gott machen. Das ist nicht meine Arbeit. Ja, Gott tut, aber ich darf eben auch tun, damit ich irgendwann Frucht bringen kann. Ich darf sehen. Und ich glaube, genau das ist das, was ich euch mitgeben will. Rechne mit Gott. Ich glaube, wenn Gott Geschichte in deinem Leben schreibt, dann rechne auch mit ihm. Ja? Dann darfst du einfach Schritte gehen, auch wenn du es nicht weißt, wie es weitergeht. Ist doch egal. Geh es doch einfach mal. Rechne mit ihm. Das Vierte ist, du lernst Hoffnung, aber du lernst auch auszuharren. Ich muss mal gerade gucken, wie es hier weitergeht. Okay. Du lernst Hoffnung, aber du lernst auch auszuharren. In unserer Geschichte geht es jetzt weiter. Die beiden haben einen Traum. Und die erzählen dann, also Josef bekommt das mit, also quasi, warum geht es euch so schlecht? Und dann erzählen beide davon, dass sie einen Traum bekommen haben, aber sie können ihn nicht deuten. Und dann sagt Josef halt jetzt, Josef sprach zu ihnen auf die Frage, kannst du uns vielleicht helfen? Kommen die Deutungen nicht von Gott? Erzählt es mir doch. kommen die Deutungen nicht von Gott, erzählt es mir doch. Und dann fangen die zu erzählen an. Und und dann ist es so halt, dass der Josef tatsächlich sagt, hey, so und so kann das ausgehen. Und beiden wird das so gesagt und es geschieht auch tatsächlich so. Der Bäcker, ich kann das jetzt nur ganz kurz machen, aber der Bäcker, der wird quasi einen Kopf kleiner gemacht und der Mundschenk, der wird wieder quasi eingesetzt und wird wieder Mundschenk des Königs. Und als der Josef sich verabschiedet von diesem Mundschenk, dann sagt er ihm Folgendes. Denk an mich. Ja? Und das zeigt jetzt erstmal, ich habe noch Hoffnung, hier rauszukommen. Ich bin im tiefsten Loch, aber egal wie es in meinem Leben aussieht, ich habe immer noch Hoffnung, hier rauszukommen. Ja? Mein Weg ist noch nicht zu Ende. Gott hat den Weg noch nicht zu Ende geschrieben. Da gibt es noch mehr, da gibt es noch irgendwas. Und manchmal dauert es halt nur ein bisschen. Gell? 2 Jahre in Josefs Fall. Und auch darüber können wir so weglesen. Aber 2 Jahre, 24 Monate, sagen wir mal. 24 Monate sind wie viele Tage? Genau. Und wie viele Stunden? Tja, Leute, das ist das Gute. Wenn man das Internet hat, dann kann man das nachlesen. Oh Mann. 17.520 Stunden oder 1.051.200 Minuten. Und ich glaube tatsächlich, dass man in einem Gefängnis auch die Minuten zählen kann. Ja? Dass es gar nicht so einfach ist, da jetzt auszuharren und zu warten. Aber ich glaube, genau das bringt dir geistliche Reife. Was hast du davon, dass dein Leben von Gott auch geschrieben wird, in Hoffnung und manchmal eben auch ausharren? Das Fünfte, du lernst, dass Gott das Leben zum Guten wendet. Und jetzt sind wir schon fast am Letzten, da kommt nur noch eins. Und da will ich zwischendrin noch mal einen kleinen Test mit euch machen. Und zwar, was denkt ihr denn, wie lange könnt ihr es aushalten, ohne zu blinzeln? Und schaut einfach mal mich an oder irgendwo hin, ist ja egal. Schaut mal irgendwo hin, hier gegen die Wand und versucht mal, so lange wie möglich nicht zu blinzeln. Aber ich stelle die Stoppuhr ein, okay? Ja? Einen Moment, ich muss sie nur finden. Also ich sage, wenn es losgeht und dann schauen wir mal, wer der Längste ist. Also ihr dürft dann die Hände hochheben wann ihr fertig seid. Okay, und seid ihr bereit? Los geht's. Okay, also hier, es gibt einige wenige, die sind wirklich Champion. Unwahrscheinlich, ihr könnt ja bei Meisterschaften mitmachen. Ich glaube, die Clara ist immer noch dabei. Habt ihr aufgehört oder seid ihr fertig? Also, okay. Kelle. Ganz krass, wirklich ganz krass. Ich mache einfach mal weiter. Also, Gott schreibt seine Geschichte. Was hast du davon? Du wirst nicht bitter. Du bekommst einen Blick für die Nöte anderer. Du siehst nicht nur dich selber. Du lernst, mit Gott in deinem Leben zu rechnen. Du lernst zu hoffen, aber auch auszuharren. Und das ist jetzt das, du lernst, dass Gott es gut mit dir meint und das Leben zum Guten wendet. Gott sieht dich an. Ja, und da gibt es aber noch nicht mal eine hundertste Sekunde, wo er dich nicht anschaut und noch nicht mal blinzelt. Er sieht dich. Und er schaut dich an und er weiß genau, wie es dir geht. Und das Schöne ist, wir dürfen zurückschauen. Wir dürfen einfach auch zurückschauen und ihn anschauen. Simsalabim. Früher war Josef, schaut meine Träume an und jetzt sagt er, ich kann es nicht, aber Gott kann es. Ja, ich kann es nicht, aber Gott kann es. Und dann wird er geholt zu dem Pharao. Ihr wisst, wie das jetzt ausgeht. Und der Pharao, der hat auch geträumt und der weiß überhaupt nichts mit diesen Träumen anzufangen. Und seine ganzen Berater können damit nichts anfangen, mit diesen Träumen. Und dann endlich, nach 2 Jahren, erinnert sich auch der Mundschenk, da war doch irgend so ein Fuzzi. Und den können wir doch rausholen aus diesem Gefängnis. Und dann kommt der Josef zu dem Pharao und dann sagt der Josef, Josef antwortete dem Pharao und sprach, da steht nicht bei mir, ob ich die Träume deuten kann, es steht nicht bei mir, Gott wird verkündigen, was dem Pharao zum Wohl dient. Was für eine Perspektivänderung, oder? Was für eine Perspektivänderung in den Josefs Leben. Und dann wissen wir auch, es kam genauso früher die ganze Zeit nur ich. Und jetzt plötzlich Gott vertrauen. Gott prägt dein Leben, wenn du ihn einlädst, Geschichte mit ihm zu schreiben. Und das heißt nicht, dass alles gut wird und alles gut geht, sondern es heißt, und ob ich schon wanderte im Tal der Finsternis, dein Stecken und Stab trösten mich. Okay? Und dann erkennt sogar die Welt, Pharao, dass Gott mit dem Josef ist. Ist auch total schön vom Bild her. Und Josef hat noch eine Lektion, die er lernen muss. Eine Sache. Vergeben. Ja? All das, was ihm geschehen ist, all das, was gewesen ist, jetzt loszulassen und noch zu vergeben. Und das ist so der letzte Punkt dieser Geschichte von Josef. Die Brüder kommen, Hungersnot, haben gar keine andere Möglichkeit mehr, kommen zu Josef. Josef, ein hohes Tier, jetzt plötzlich in Ägypten und sind Bittsteller vor Josef und erkennen durch diese vielen Jahre diesen Josef nicht mehr. Logischerweise, die haben ja gar nicht damit gerechnet, dass er irgendwann mal tatsächlich über ihn stehen könnte. Und der Traum geht plötzlich in Erfüllung. Plötzlich ist genau das, was Josef am Anfang, was wir am Donnerstag hatten, geträumt hatte, geht hier in Erfüllung. Und die Brüder, die wissen da nichts davon. Und Josef zeigt, wie er verändert ist. Eben nicht mehr stolz, nicht mehr hart, nicht rachsüchtig, sondern voller Tränen und weich und demütig. Warum? Weil er vergeben kann. Und dann sagt er folgenden Satz. Ei, das sieht man aber jetzt nicht so. Aber Leute, ich habe mal geschaut, es war einfach, ich habe mal in KI eingegeben, okay, welche Bilder werden eigentlich von der Josefsgeschichte gezeigt? Und ihr seht, das fängt schon im 12. Jahrhundert an. Das heißt, in allen Zeiten war das so ein starkes Bild. Josef mit seinen Brüdern. Und dann steht da, Josef offenbart sich seinen Brüdern, ich bin Josef, lebt noch mein Vater. Da konnten seine Brüder nicht mehr an sich halten vor Schrecken. Aber Josef sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht. Ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen und zu tun, wie man jetzt sieht, ein Volk am Leben zu erhalten, das zahlreich ist. Und ihr seht es jetzt nochmal, fürchtet euch nicht. Stehe ich denn an Gottes Stelle? 1. Mose 50, 19 und 20. Ihr habt Böses gegen mich im Sinne gehabt, Gott aber hatte dabei Gutes im Sinn, um zu erreichen, was heute geschieht, viel Volk am Leben zu erhalten. Ja? Und ich finde das so stark, aber das kennt ihr und ihr habt es bestimmt noch gehört. Es geht im Leben nicht darum, immer zu sagen, Schwamm drüber, ist schon gut, war ja nicht so schlimm. Ihr habt Böses geplant. Ja, Böses vorgehabt. Ja, aber wisst ihr was? Ich darf vergeben. Ja, weil Gott Geschichte in meinem Leben schreibt. Ich darf vergeben. Und jetzt, im Grunde genommen war es das 1. Mose 39, Vers 2, wer jetzt eine Bibel hat, das zieht sich wie ein roter Faden durch. Der Herr war mit Josef, sodass er ein Mann wurde, dem alles glückte. Und er blieb im Hause seines ägyptischen Herrn. 1. Mose 39, Vers 3. Und sein Herr sah, dass der Herr mit ihm war. Und der Herr alles unter seine Hand gelingen ließ. 1. Mose 39, 21, aber der Herr war mit Josef. Merkt ihr das? Der Herr war mit Josef und neigte die Gnade zu ihm und gab ihm Gunst in den Augen des Gefängnisaufsehers. 1. Mose 39, 23, der Gefängnisaufseher kümmerte sich um nichts, denn der Herr war mit ihm und was er tat, ließ der Herr gelingen. Und dann 1. Mose 41, 38, und der Pharao sprach, wir können keinen geistlicheren Mann finden als dich. Ja? Da schreibt jemand Geschichte. Der Herr war mit Josef. Und das wünsche ich für dich. Amen.